Oh, was ist denn schon wieder los mit dir?
Ich war Dachboden aufräumen mal wieder.
Ach nee.
Doch.
Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, als du den Dachboden aufgeräumt hast.
Ja, ich weiß. Habe ich die Flasche gefunden.
Ja. Ja.
Was?
Und?
Was und?
Was hast du diesmal gefunden?
Ach so, ja, keine Ahnung, irgendwie. Es sieht aus wie so ein uraltes Tafelbuch, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen, was ist das?
Ich kann das auch nicht, warte.
Nein. Glatu, Verata, Nectum, nee, Moment. Das ist elfisch.
Oh, Aelvaras Gilthoniel.
Nee, das andere elfisch.
Ja, da steht aber nur Blödsinn. Irgendwas mit Wald und Hütte, Hütte. Warte. Behold the mother of forests, the desolate mother nesting in dreams. Turn your back to the forest, hut hut. Turn your front to me, hut hut. Entschuldigen Sie.
Wer ist das?
Was machen Sie in meinem Wohnzimmer?
Tut uns leid, ich glaube, wir haben uns in der Tür geirrt.
Wie sind Sie überhaupt? Ach nein, ach ja. Wie sind Sie überhaupt hierher gekommen?
Wir haben. Der hat was vorgelesen. Irgendwas mit Hütten.
Irgendwas mit Hütte und Wald und.
Ach, Sie wollten zur Vormieterin. Die ist kurzfristig verzogen.
Oh.
Unfreiwillig, aber Details.
Aber Sie essen uns jetzt nicht, oder?
Ich bin Vegetarierin.
Gut, das ist beruhigend. Schön.
Okay, wenn Sie uns nicht essen, dann werden Sie uns jetzt bestimmt gleich was erzählen von Paktschließen und Kräfte und.
Nein, ich bin nicht die Vormieterin. Und das mit diesem Austausch und sowas. Also, wir können uns gerne über den Antikapitalismus unterhalten.
Hey, Anti heißt Anti
was?
Gegen Geld. Gegen Geld, dafür bin ich auch. Das ist gut.
Ja, aber ja. Geld ist doch eigentlich ganz nice.
Ja, aber dann muss es schon gerecht verteilt sein.
Genau, deswegen sind wir gegen den Kapitalismus und für eine verträglichere, gerechtere Verteilung von Wohlstand auf der ganzen Welt.
Okay, das klingt nicht nach einem Dämon.
Ich mag sie. Intro.
Queer and Nerdy. Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
So. Das klingt nicht nach einem Dämon. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher.
Das letzte Mal haben wir eine Fee aufgegabelt. Mal sehen, was ist es denn diesmal?
Naja, könnte ja auch ein Gin sein. Aber dafür bräuchten wir wieder eine Flasche.
Wir bräuchten auch... Nein, ich könnte meine Wünsche nicht auf drei begrenzen.
Und wir wissen doch auch, das letzte Mal mit diesem Gin hatte dann plötzlich Jaskia den quer im Hals stecken. Das war
unschädlich.
Und da du der Bade von uns bist, glaube ich, willst du keinen Gin im Hals stecken haben.
Nein, das mit dem Gin lassen wir besser.
Ja, ich würde auch sagen. Aber wir sind heute hier zusammengekommen, um sicherzugehen, dass, um auch nicht eure Beine an den Mast zu nageln, sondern um euch unser neues Mitglied vorzustellen.
Ja, das ist nämlich
Asa. Ich wollte gerade sagen, Yama, nein, Moment.
Nein, Yama.
Halt, stopp, schade.
Yama ist kein neues Mitglied.
Nein, wir haben...
Du auch nicht, Skala, bist auch nicht neu, du musst dich auch nicht vorstellen.
Stimmt, ich bin neu.
Yay!
Ja, Asa ist neu.
Neu und quasi frisch. Vom Band.
Ja.
Frisch aus der Hütte.
Ganz so frisch auch nicht mehr. Also ich bin die Azamir oder Asa.
Mhm.
Ich bin jetzt hier neu bei Queer und Nerdy dabei.
Yay.
Wir kennen uns auch schon teilweise sehr lange.
Wie lange kennt ihr euch beide jetzt?
Lange. Wir wissen nicht so genau, wann wir uns das erste Mal getroffen
haben. Wir einigen uns auf lange.
Lange her.
Ja, ungefähr so lange, wie du Ferry kennst.
Ich glaube, das ist so wirklich lange.
Ja, also ich war definitiv noch keine 20, als wir uns das erste Mal begegnet haben, bin ich mir ziemlich sicher.
Krass.
Ich war schon 20.
Ja, klar, aber du bist ja auch ein bisschen älter als ich.
Das ist richtig. Jama ist ja hier so ein bisschen der, einfach der...
Der Grufti.
Nee, naja. Das wollte ich so nicht das sagen. Nerd, der Veteran.
Das Nerd, genau, Veteran ist gut. Urgestein. Das Nerd-Urgestein.
Genau, richtig. Ja, cool. Und genau, und Ferry hat sich ein bisschen, sag ich mal, aus dem aktiven Cast zurückgezogen, und aber dann natürlich wollten wir die Lücke nicht unbesetzt lassen, weil aller guten Dinge sind drei. Schließlich.
Yay!
Yay. Und haben uns die Asa eingeladen. Und da dachten wir, löschern so, wir sie heute mal ein bisschen.
Ja, heute werden wir sie mal ein bisschen ausquetschen. Fangen wir doch gleich mal an. Woher kommt der Nick? Azamir oder Azamir?
Damit sind wir auch schon wieder beim Thema Dämon.
Ich hab's gewusst.
Ja, ich auch.
Azamir kommt tatsächlich von einem Dämonennamen aus dem Rollenspielsystem Das Schwarze Auge. Da gibt's in einem der alten Regelwerke gab's so eine Einführungsgeschichte zum Kapitel über Dämonenbeschwörungen in diesem Regelwerk. Und diese Einführungsgeschichte beschreibt quasi, wie ein ganzes Beschwörungsritual für den Dämon Azamir gemacht wird. Und diese Geschichte heißt halt auch Azamir. Ich fand das mega cool, als ich, keine Ahnung, 10 war.
Hat sich aber lang gehalten, der Nickname.
Ja, der war halt auch irgendwie praktisch, der war prägnant kurz.
Und vor allem ist er halt auch nicht irgendwie gendermäßig spezifiziert, ja, sondern du kannst ihn halt
und ich meine, man kann damit halt auch einfach immer noch Edgelord sein, weil es dann so dieses Azamir, der 13 gehörnte aus der Domäne von Belshirash.
Angenehm. Ich bin Scarlet, Meister der Lord of the Strings. Und das ist Jammer. Der Herr der, ich wollte gerade sagen, der Herr des Podcasts, aber.
Nicht ganz. Das sind wir immer noch alle.
Genau.
Ja, ich würde ja gerne sagen, der Inhaber der Macht von Eternia, aber das ist jemand anders.
Ja. Du bist nur die Vertretung.
Ja.
Und da der nie Urlaub macht, ist Jammer halt ständig auf der Reservebank. Es ist,
ja, es ist tragisch.
Ja, es ist tragic. Ja, cool. Wie bist du, wie lange machst du das schon? Also wie lange bist du schon in der Szene am Start?
Ja, ich meine, wie ich ja gerade auch im Endeffekt schon gesagt habe, ich habe mit 10 auch schon DSA-Regelwerke gelesen. Meine Schwester hat das gespielt.
Das habe ich ja nicht.
Das gab zu dem Zeitpunkt.
Das habe ich auch schon, aber ich hatte niemanden, der es mit mir spielt.
Ja, ich hatte auch lange niemanden, der es mit mir spielt, aber meine Schwester hatte halt die ganzen Regelwerke und ich war so, oh, da sind hübsche Elfen drauf, will ich lesen. Und dann irgendwann war ich halt in diesem Magie-Regelwerk.
Wann hast du zum ersten Mal aktiv an einem Rollenspiel teilgenommen?
So 13, 14 habe ich mir bei einem Projekttag in der Schule Klassenkameraden gegriffen und sie zwangsverpflichtet.
Das habe ich auch hinter mir.
Das allererste, was ich so fantasy-technisch bewusst konsumiert habe, war sogar noch früher Prinzessin Fantagiro.
Oh.
Ich wollte dich gerade nach deiner ersten Serie fragen, aber ja.
Ja, kann man schon als Serie gelten lassen, so ein 8-Filme.
Ja, ja, also, das ist okay.
Das sind 8 Filme, passt schon.
Insgesamt haben sie 10 Filme.
Nein, die letzten zwei existieren nicht.
Sie sind aber auch auf der DVD-Box drauf. Sie sind aber so cringy, dass man sie auch ungern guckt. Und außerdem ist Tarabas nicht drin und alles rum. Und Tarabas ist eigentlich so ein bisschen boring.
Ja.
Ich meine, Romualdo ist zumindest noch so ein bisschen nett zum Angucken.
Ja, aber irgendwie ist
und Tarabas war cool.
Tarabas war einfach der Edgelord Supreme.
Aber warum nicht beide? Beide sind gut.
Ja.
Oh ja.
Ja.
Das denke ich mir momentan bei vielen anderen Dingen auch. Ja, schön.
So, jetzt hatten wir die erste Serie. Was waren denn so deine ersten Animes?
Also ich habe damals dann so, dann lief dann Dragon Ball. Als der ganze Slot quasi von RTL 2 war so das Ding. Das heißt, ich habe Dragon Ball geguckt, bisschen Sailor Moon da auch geguckt, aber es kam meist zu früh, da war ich noch nicht zu Hause. Aber das, was mich dann richtig auch gepackt hat, storytechnisch und sowas, war Digimon.
Oh
mein Gott.
Ich war voll der Fan. Da
habt ihr ja wirklich was gemeinsam. Ja. Das ging so an mir vorbei. Also ich fand die Musik toll, Aber irgendwie konnte ich mit dieser Serie nichts anfangen.
Ah, also ich
habe diese Serie geliebt.
Ich habe sie aber auch nie, ich habe mich auch nie.
Ja, also ich war dann so, also gerade die zweite Hälfte von der ersten Staffel fand ich einfach so richtig, richtig cool. Davor war es noch sehr viel so, wir stellen jetzt irgendwie die Kinder vor und ihre Digimon vor und dann haben neue.
Wir rennen jetzt dahin und dann kommt ein böses Digimon und wir rennen jetzt dorthin, dann kommt noch ein böses Digimon.
Und jetzt digitiert das Digimon endlich zur nächsten Stufe, halala, tralala, bla. Aber dann die zweite Hälfte, dann wurde es schon einfach kompakter und dichter von der Story. Das fand ich mega. Und ich war ein riesiger Fan von Zero Two.
Zero Two war cool.
Ah, Ken.
Ken war toll.
Ken war mein erster Anime-Crush. Oh.
Meiner war sogar noch früher, aber das war kein Anime, das war ein Cartoon-Crush. Mein erster Cartoon-Crush war Captain Future. Rote Haare und grüne Augen.
Nein, Ken war total, also gerade diese Folge, wo sie dann Kens Background beleuchten. Mm. Oh mein Gott, I swooned basically. Immer noch, ich habe die immer noch irgendwo auf einem Computer liegen, um sie mal wieder anzugucken, wenn ich Bock habe. Das ist dann so dieses, da waren diese Seifenblasen.
Ach Gott, das war noch das Stilmittel der Wahl. Rosenblüten oder Seifenblasen?
Ja.
Im Hintergrund.
Ja, wobei ich bei Ken und Daisuke eher das Gefühl hatte, da hätten die Rosenblüten auch ganz gut gepasst.
Oh, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ich sehe es schon. Ja, boah, ich kann das nicht lesen. Ich lese auch
kurz. Ja, das war dein erster Anime.
Ja,
Mann,
du frag einfach weiter.
Genau. Wie bist du dann ins Fandom? Also du bist ja in mehreren Fandoms aktiv. Also du bist ja Anime- und Manga-Fandom bist du ja reingekommen. Dann auch ins LARP. Fangen wir doch mit dem LARP einfach an. Wie bist du da reingekommen?
Wie mit fast irgendwie allem. Anime habe ich selber gefunden, aber irgendwie alles andere hat immer zuerst meine Schwester nach Hause getragen.
Ach so.
Meine Schwester hat die DSA-Regelwerke nach Hause getragen und meine Schwester ist zuerst aufs LARP gefahren.
Ah, okay. Ja,
cool. Meine Schwester war so um 2008 herum, hat die angefangen zu LARPen. Hat dann beim Conquest of Mitudea erst als Vinchar NSC gespielt. Mhm. Und dann wurde sie gefragt, ob sie für ein neues Volk von Mitudea, ob sie da mitmachen würde. Da habe ich ihr dann das komplette Kostüm designt. Also es gab so eine popelige Paint-Skizze.
Oh Gott, in Paint auch.
Ja, also wirklich vom Stil her war er wirklich echt rotzig in Paint einmal runtergescribbelt.
Ja.
Das war unsere Vorlage, aus der wir dann aber tragbare Klamotten für ein LARP machen mussten. Ich war damals irgendwie, keine Ahnung, 19 oder sowas. Und meine Schwester war so, ja, sie bräuchte meine Hilfe, weil ich ja doch mit Cosplay und sowas mehr Erfahrung mit Schneidern habe und so.
Du warst zu der Zeit schon im Cosplay?
Ja, Cosplay habe ich mit so 15 herum auch schon angefangen. Mhm. Ja, eigentlich sogar noch früher, 14, 15 herum habe ich angefangen, aktiv zu cosplayen. Das heißt, als ich dann so 19 war, hatte ich auch schon ein paar Jahre genäht.
Das ist aber geil, weil du dir dann im Prinzip die Skills so fürs LARP dann auch schon ein bisschen angeeignet hattest.
Und dann hab ich da ihr Kostüm designt. Und sie hat mir halt dann über diese Woche, wo wir dann ihre drei Outfits runternähen mussten, 20 Meter Stoff vorher bestellt und war eine lustige Aktion. Wir haben eine Woche lang
halt wenig Schlaf, viel nähen.
Eine lange Woche lang das komplette Wohnzimmer bei meiner Mutter belegt, um den ganzen Stoff auszubreiten und daran zu arbeiten. Meine Mutter kam immer so irgendwie von der Arbeit nach Hause und wir saßen da und immer quatschten noch und nähten und Mutter war so, aha, okay. Und dann hat meine Schwester mir halt super viel erzählt und dann hatte sie halt irgendwie auch gemeint, komm doch mal mit. Mhm. Und dann das Jahr drauf bin ich dann mitgekommen.
Cool.
Und
was war denn dein erstes LARP? Erzähl mal.
Mein erstes LARP war Conquest of Mitudea 2010.
Mhm. Cool.
Ja, da hatte sich die Conquest-Reihe dann auch schon etabliert.
Ja.
Der Schritt vom Cosplay zum LARP ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so groß.
Ja, es ist eine andere Herangehensweise, aber ich hatte immer das Gefühl, Cosplay hat mich halt super darauf vorbereitet, die Anforderungen vom LARP irgendwie erfüllen zu können, weil ich konnte mir halt meine Sachen selber machen. Und damals, so 2010 herum, gab es zwar auch schon eine Menge zu kaufen, aber da war das Niveau von dem, was du dir kaufen konntest, halt auch echt noch ein bisschen gruseliger.
Es war halt Stangenware und du...
Ich fand gerade auch das, was für Frauen zu kaufen war, echt hässlich.
Ja.
Weil es halt irgendwie super viel, es waren dann auch diese ausgeschnittenen Miederwesten und so Zeug, wo ich mir so dachte, so Entschuldigung, halt ich habe nicht die, aus. Ich habe nicht das Holz vor der Hütte, dass das an mir ausschaut.
Ja. Und es sahen halt aber eben, am meisten sahen dann auch wirklich alle gleich aus, weil sie die gleichen vier Pannesamtkleider gefühlt vom
Ja, oder du konntest halt so ein Kleidchen tragen und ich war halt so überhaupt nicht auf Kleidchen aus. Mhm. Mein erster Lab-Charakter, den ich jetzt auch lange, lange, lange Jahre seitdem gespielt habe, war eine Schreiberin aus dem lieblichen Feld, auch wieder mit DSA-Hintergrund. Ja. Und ich wollte halt explizit einen Charakter, der Hosen trägt.
Ja.
Und ich habe dann so zweifarbig geschlitzte kurze Hosen, Pluderhosen.
Ah, süß.
Und dazu weiße Kniestrümpfe.
Ach Gott, du musst ausgesehen haben wie so ein niedlicher kleiner Kobold.
Nee, also es war halt wirklich, es war einfach die Liebfelder Arroganz,
ja, klar,
die übers Feld stiefelte mit einem Hut samt Feder.
Natürlich, Feder ist wichtig.
Und
großartig.
Also es war einfach wirklich, hat super viel Spaß gemacht und der Charakter, es war super, super lustig.
Eigentlich müsste man dich in ein Jeskel-Kost stecken, wenn man nicht so einfach.
Er würde mir wahrscheinlich stehen, ja.
It would fit you, yes, it would suit you. Okay,
und
cool.
Das Charakterdetail, was einfach so lustig dann hängen geblieben ist, da hast du immer gemerkt, wer guckt dir ins Gesicht und wer guckt dir auf die Füße. Es gab die zwei Sachen, die Leute, die mich irgendwie so kannten, die mich auch teilweise so angesprochen haben, so, kenne ich dich irgendwie vom Lab? Und ich war immer so, ich habe einen Hut mit einer Feder und weiße Kniestrümpfe. Und es war immer so,
die Kniestrümpfe waren's. Ja, genau.
Super lustig. Die einen kannten den Hut mit der Feder und die anderen kannten die Kniestrümpfe.
Okay, dann hast du das blöde Hut-Credo umgewandelt zum Kniestrümpfe-Credo.
Mhm.
Das war immer so, also, und Leute haben mich so oft gefragt, so, wie sind deine Kniestrümpfe noch so weiß? Und ich war so, du siehst die nicht, wenn ich die ausziehe. Das ist nur der Kontrast zum restlichen Dreck drum uns herum, der sie weiß aussehen lässt.
Jo. Dann haben wir da ein bisschen vorgegriffen, weil bei dir kam ja erst Animex und dann Lab.
Ja.
Aber jetzt, wie lief's denn bei dir mit der Anime-Szene, mit dem Animex? Wie bist du da hingekommen? Was hast du alles gemacht?
Also mit der ganzen Fankultur, die sich ja auch um die 90er, dann Anfang der Nullerjahre dann in Deutschland richtig entwickelt.
Also das erste Mal, dass ich so ein C reingesteckt habe, war so 2000, 2001 herum mit dem Harry Potter Fanclub.
Mhm.
Aber das war halt noch irgendwie nur so sehr oberflächlich. War ich halt auch irgendwie so 10, 11 Jahre alt, mal im Chatroom rumgehangen.
Du hattest mit 10 einen Chatroom.
Mhm. Mein Vater war Early Adopter des Internets.
Ja, unsere Eltern auch, aber ich musste mal warten, bis meine Eltern nicht zu Hause waren, um mich dann heimlich einzuloggen.
Es hat ewig gedauert, bis ich meinen ersten Computer hatte.
Ah. Mein Vater hatte halt einfach 2 bis 3 PCs. Und wenn er dann da noch irgendwie am Tüdeln und Werkeln war, dann konnte ich halt auf dem anderen. Mein Vater hatte um die Zeit herum, wo ich so 10, 11 war, hatte der erste DSL-Leitung.
Oh ja, stimmt, richtig. Das heißt, du konntest beides telefonieren und dann halt gleichzeitig.
Ja, erstens das und es war halt eines, was wir alles damals von Napster geladen haben, ey.
Es waren noch Zeiten.
Und das war so das erste Mal, wo ich ein C reingestreckt habe, aber das hat sich nicht so richtig, also da bin ich noch nicht so richtig verwurzelt. Das kam dann eben nochmal ein bisschen später, als ich dann angefangen habe, wirklich Mangas zu lesen. Und da gab es damals diese Programmvorschauen von Egmont, diese Shinkan.
Erinnere mich.
Da waren auch immer noch Werbeanzeigen hinten drin. Und da war eine Werbeanzeige für die Konichi. Und auf dieser Werbeanzeige war die Webseite von der Konichi und die Webseite vom Animex. Und ich war halt so, ich habe ein bisschen Internet, das sind Internetseiten, dann gucke ich mal, was das so für Internetseiten sind, die da so mit Manga und Anime zu tun haben.
Mhm.
Und so bin ich halt beim Animex gelandet, habe mich da dann angemeldet, habe mir den Animex Newsletter, den es damals noch gab. Es war noch Plaintext Newsletter.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Den habe ich damals abonniert und dann kam der, ein bisschen später kam dann das erste Mal dieser monatliche Newsletter und da waren hinten die ganzen Animex-Treffen aufgelistet und dann habe ich da gesehen, oh, es gibt eins in München. Ich komme aus München.
Wie praktisch.
Und dann habe ich da den Organisator da angeschrieben, den Galileo.
Ja, der Galli.
Alle kennen die über
den alle kennen, die irgendwie in München immer noch mit Moneymax zu tun haben, ja, weil er einfach das Urgestein ist, der da immer noch unglaublich viele Dinge tut.
Ja.
Und
er ist den, Animax.
Naja, nicht ganz, aber...
Nicht mehr alleine, aber schon
Er ist da sehr viel. Und
er ist halt einer von den Gründungsmitgliedern, ja, die noch dabei sind.
Ja. Genau, und der hat mir dann, hab den so gefragt, so, ja, darf ich da kommen? Ich bin erst 13. Und wie ist denn das? Und wo ist denn das? Und was muss ich tun? Hat er mir auch irgendwie super lieb geantwortet. Ich glaube, ich hatte ihn mal irgendwann vor Jahren noch drauf angesprochen, ob er sich an diese E-Mail noch erinnert hat, in seiner Erinnerung gekramt und meinte, glaubt so ganz dunkel.
Finde ich aber toll. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich, weil der Animax zu der Zeit ja schon mehrere hunderttausend, also nicht tausend, aber hundert Mitglieder zählte.
Das waren zu dem Zeitpunkt, waren es auf der Webseite so um die 25.000, glaube ich.
Ja, eben. Und dass dann wirklich da sich jemand hinsetzt und sogar noch, ich sag mal, der High Boss in dem Moment.
Ja, also ich meine, ich habe ihn da halt angeschrieben explizit als Treffenorga München und also hat mir auf jeden Fall geantwortet und dann durfte ich da auch von meiner Mutter aus hingehen. Sie hat mich da gleich sogar hingefahren und auf jeden Fall abgeholt und dann war ich halt auf meinem ersten Animax-Treffen und da bin ich dann auch so ein bisschen hängen geblieben, war dann auch sehr viel auf der Webseite unterwegs. Bin dann da auch in die, das war damals dann ja auch so 2003, 2004, war ja dann dieser Visual K-Hype am Kommen. Da bin ich voll rein. Das habe ich dann auch, also ich habe Manga-Anime nie so komplett verlassen in der Zeit, aber so 2004, 5, 6 herum war mein totaler Fokus Visual K, die Bands und sowas, war auch auf
Das ging aber mit
Dutzend Konzerten und so weiter.
Das ging auch mit der Anime-Szene zu der Zeit gerade wirklich Hand in Hand, weil viele Anime-Conventions sich damals die Visu-Bands auch eingeladen haben, zumindest an die sie dran kamen.
Ja.
Soweit ich weiß, war Gax war diesbezüglich da.
Nee, den haben sie nie bekommen.
Den haben sie nicht gekriegt, ne?
Nee, aber man ließ Musee nicht irgendwann in Deutschland?
Nee, Mana war mal in Deutschland, aber nicht auf einer Con, sondern der war im Rahmen auch von Promo-Sachen dann wirklich, die haben ja dann die...
Die Animagic hat es halt immer versucht.
Ja, klar. Also
stimmt, aber nee, sie hatten es nur versucht. Sie
aber die hatten kleinere gekriegt. Bands.
Ja.
Ja. Ja, also es waren, ich glaube, höchstkarätigste, was mal eine Con abgekriegt hat, war, glaube ich, sogar irgendwie Gazette oder sowas, aber ich weiß es nicht mehr genau.
Doch, ich glaube, das war die Animagic in Bonn, das war die erste.
Ich meine, die Animagic hätte mal einmal
eine
Gazette gehabt.
Die erste, die in Bonn damals stattgefunden hat, wo der Beethovenpark dann...
Dann müsste das vollkommen die 8. Animagic gewesen sein, weil das die ersten 7 Animagics waren in Koblenz. Das waren die, wo ich noch mit dabei war.
Ja, genau.
Ja,
doch, und ich glaube, da war Gazette da.
Das, ich meine,
stimmt,
das,
sie wollten Gackt immer haben, aber sie haben ihn nie gekriegt.
Ja, das ist einfach auch der weit oben in der Hackordnung. Ich meine, das für die expliziten Konzerttouren, Minitouren so durch Europa und sowas, da haben sie auch dann nochmal schon irgendwann auch hochkarätige Sachen bekommen. Ich meine, bei dem einen Reunion-Konzert sind ja dann auch nochmal haben ein deutsches Konzert gegeben in Berlin. In der rotzigen Kolumbiale, ey. Furchtbarster Ton Deutschlands. Das war eine Weile lang. Dann, als sich allerdings dann meine Lieblingsband 2006 aufgelöst hat, bin ich da dann auch wieder so ein bisschen rausgefadet. Und dann habe ich mich halt wieder mehr auch um Anime-Manga und da hat dann auch mal, verschob sich mein Fokus dann auch mehr in Richtung Fandom selbst und gerade Fanfiction-Szene. Okay. Hat's mir halt total angetan.
Schreibst selber.
Ja.
Okay.
Und dann kam auch quasi schon so ab 2006, 2007 habe ich dann auch auf Animax selbst an so einem Fanfiction-Projekt mitgemacht. Ich habe nämlich damals Yukis und Aikos Leseecke mitgegründet. Das war so ein
diese Review, so ein bisschen.
Ja, also es war eine Empfehlungsliste.
Genau, man promotete so ein bisschen gute Fanfiction.
Genau, das war einfach, weil es gab schon ganz lange so eine besten Auswahl von den Fanarts. Und wir wollten halt, dass es für die Fanfictions auch so eine Bestenauswahl ja. gibt. Einfach als Empfehlung.
Fair enough.
Und das haben wir dann Yukis und Aikos Leseecke genannt, kurz Yual.
Ich glaube, da warst du sogar mal dabei, kann es sein? Ich glaube, Amicus Draconis war da
ja, mit drin. Ja, also meine Harry Potter Fanfiction ist damals auf dieser Liste gelandet. Ich war da völlig überrascht. Weil das
Projekt war damals aber auch noch super neu. Mhm. Und wir sind halt, also es war ein relativ großer organisatorischer Aufwand. Wir haben, es hieß halt teilweise auch von der Leitung des Fanfiction-Bereichs auf Animex, eine Weile lang immer so, das ist das organisatorisch nicht zu stemmen, gescheit Fanfictions zu sichten, um eine vernünftige Empfehlung zu machen. Und wir haben im Endeffekt gesagt, okay, sehen wir anders. Wir erarbeiten ein Konzept, wir erarbeiten einen Workflow, mit dem wir das schaffen, dass wir einmal im Monat 5 Geschichten prämieren.
Ja, cool.
Das lief ein paar Jahre, dann irgendwann ist einfach auf Animex ja alles zusammengeschrumpft und dann war letzten Endes waren nicht mehr genug Leute in der Jury, um das zu machen. Und das Problem war auch einfach, dass es eine immense Unwucht innerhalb der Fandoms gab, wo gute Geschichten sind und wo nicht.
Ja.
Und wir hatten halt quasi auch so ein bisschen eigene Diversitätskriterien, dass da einfach nicht 5 Harry Potter Fanfics jedes Mal drin sind.
Ja.
Und wir hatten dann aber irgendwann halt auch einfach eine Liste, wo quasi 80 empfehlenswerte Harry Potter Fanfics drauf standen.
Ja, und du kannst aber halt nicht alle nehmen.
Und wenn wir musst du dir überlegen, wenn du nur eine im Monat, im Monat haben wir jedes Mal eine pro Monat irgendwie raushauen kannst, wann willst du 80 Stück abarbeiten? Ja.
Und du willst ja auch noch mal ein bisschen was anderes liefern, jetzt nur Harry Potter.
Ja, und wir hatten halt teilweise echt so das Problem so, okay, wir haben genug eigene Serien und genug Harry Potter Fanfics und alles andere ist dünn.
Und das wird, da wird's dann schwierig.
Und irgendwann ist das Projekt dann auch wegen diesen ganzen organisatorischen Problemen und wenig Personal dann auch eingeschlafen.
Es verteilte sich halt auch leider, es ging ja alles weg von LiveJournal rüber dann zu AO3 auf verschiedenste Seiten.
Ja, also das deutsche Fanfiction-Zeugs auch, also ich weiß nicht, wo es hingewandert ist, so gefühlt ist es einfach irgendwie verschwunden.
Nischen, einfach in Nischen.
Ja, aber weil wir gerade beim Animex sind, du hast ja noch eine Menge im Anime- und Manga-Bereich gemacht.
Ja.
Also nicht nur UI, sondern auch viele, viele andere Dinge. Erzähl doch mal ein bisschen.
Genau, also ich habe ja auf dem Münchner Animex-Treffen so als Besucherin mit 13 angefangen, bin da halt wirklich hängen geblieben. Und wenn dann mal die Pandemie vorbei ist und unser Jugendzentrum wieder aufgebaut ist, vielleicht ist das gleichzeitig der Fall. Hey, sie bauen.
Man weiß es. Ja, immerhin. Ne? Berliner Flughafen gilt es noch zu toppen.
war ich dann irgendwann halt auch Helferin beim Münchner Animex-Treffen. Und aus dem ganzen Umfeld entstand dann damals die Animuk-Idee. Weil wir so waren, wir wollen eine eigene Con.
Weil München.
In München.
Ja, eben.
Und da war ich dann in der Gründungsorga mit dabei. Und war also Orga der ersten Animuk 2009, langs her.
Oh mein Gott.
Ich war damals noch Helfer, glaube ich, weil ich war bei der Animuk, ich habe beim Bring and Buy war ich ein paar Mal dabei. Und dann war es halt so, dass ich da immer meine Workshops gemacht habe. Aber wirklich Helfer oder Orga war ich dann nicht mehr. Das war einfach nicht mehr zu stemmen, das alles.
Ich muss sagen, trotz der Tatsache, dass ich ja ab 2003 in München gelebt habe, weil ich dort studiert habe, ging die Animuk wirklich an mir vorbei.
Wir haben sogar illegal Poster in der Unimensa aufgehängt.
Ja, ich weiß. Es gab ja auch immer sehr schön in den Germanistik-Hörsälen gab es ja immer die Poetry Slam Auslegeware mit auch immer, du hattest immer eine Anime.
Stimmt, das hat, ich weiß, wer die ausgelegt hat.
Und ich habe auch die Poster in der Unimensa gesehen. Aber irgendwie ging die trotzdem noch komplett an mir vorbei.
Also Animuk war ich bis jetzt so gut wie jedes Jahr da. Ich glaube, eine war ich mal nicht da, weil zeitgleich irgendein Lab stattfand, wo ich hin wollte.
Oh Gott, aber Steinsberg, weil das über Ostern
war. Stimmt, genau. Aber ansonsten war ich bei jeder Animuk mit dabei. Weil Animuk war so eine Haus- und Hof-Con, weil man hat sie direkt vor der Nase.
Ja.
Das heißt, du hast quasi überall mal reingeschnuppert.
Ja, also ich war auch ein paar Jahre lang während dem Studium rechts, links, oben, unten auf diversesten Cons und auf einigen Treffen halt Helfer gemacht. Mhm. Bin auch mal einmal irgendwie super spontan auch mal auf eine Con in Frankfurt gefahren.
Costay.
Genau, auf die Costay-Con. Wollte ursprünglich als Besucher hin. Hatte mir einen Couchsurfing-Platz besorgt, noch irgendwie einen Tag vorher, bin bei einem Kumpel, der mit dem Auto eh hingefahren ist, mitgefahren. Dann gab es aber nur noch Tageskarten. Die Tageskartenschlange war mir zu lang und zu unsicher. Also bin ich zum Eingang gegangen und habe gesagt, hi, bin die Asa, braucht ihr noch Helfer? Und dann war ich Springer. War Mordsgaudi, also sehr guter Cosday damals.
Geht auch.
Und ja, dann, als ich dann nicht mehr studiert habe.
Was hast du studiert?
Jura.
Oh mein Gott, was ja. ein krasses Gegengewicht.
Naja,
da brauchte man wahrscheinlich in deinem trögen, grauen Alltag ein bisschen was Gutes.
Ja, also. Ich habe es tatsächlich auch teilweise aus Interessen, die ich aus dem Fandom-Bereich herausgezogen habe, studiert. Weil mich hat das super interessiert, wie das mit dem Urheberrecht und diesen ganzen Schutzrechten und sowas funktioniert.
Cool.
Und was man da eigentlich darf und nicht darf. Und man darf mehr als die meisten Leute im Internet erzählen.
Hey, das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt einen Rechtsbeistand. Also, verklagt uns doch. Nein, bitte nicht.
Ich habe aktuell jetzt keine Anwaltszulassung mehr, weil ich mich beruflich umorientiert habe. Aber ich kann jederzeit wieder einen Antrag bei der Kammer einschmeißen. Und dann bin ich ein paar Wochen später wieder Anwältin.
Hallo. Sehr schön.
So, aber Animex war ja nicht das Einzige. Es gab ja noch mehr Dinge, die du gemacht hast.
Ja, genau.
Stichwort Bühne.
Ja, ich stand dann auch mal 3 Jahre mit dem TNS auf der Bühne.
Den Tsukino Senshi, der erste.
Was sehr witzig war, weil ich den ja Jahre davor gegründet hatte. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du dann da warst, war ich schon wieder draußen.
Ja.
Das heißt, da sind wir uns dann nicht über den Weg gelaufen.
Man hat sich da anderen Projekten gewidmet.
Ja, also ist doch noch gar nicht so lange her. Inzwischen auch schon wieder 5 Jahre.
Es geht so schnell, ne?
Ja. Und nee, da war ich für 3 Saisons, 3 Stücke, 3 Jahre, war ich dann eben im TNS dabei. Und es war auch echt interessante Zeit. Coole Sachen mitgemacht. Ich war beim 2. Hitalia-Stück mit dabei. Das war cool.
Das muss ich noch angucken. Das 1. habe ich gesehen, das 2. noch nicht.
Ich habe das 2. glaube ich, auf der Teleco gesehen.
Wenn du den Merkel-Tanz gesehen hast, hast du nicht gesehen.
Awesome. Großartig.
Größtes Gaudi bei der
ganzen. Hommage an Frau Dr. Merkel.
Ja,
eigentlich könnte man ihr das Video mal zuschauen, so einen großen Schattenstreich einfach reinspielen. Ja, schön. Ja, cool. Oh mein Gott, das heißt, du hast ja ähnlich viel, sag ich mal.
Und geschrieben hast du auch und nicht nur Fanfictions und Fanfictions-Bewertungen.
Ja, also ich habe...
Oder machst du immer noch?
Ich schreibe auch immer noch Fanfiction und ich schreibe inzwischen auch eigene Sachen, wobei ich das auch schon ewig getan habe. Also irgendwie mein erster Romananfang war vor einiger Zeit auch mal auf dem Schreibserver, haben wir Jugendsünden-Abend gemacht. Mhm. Da habe ich das rausgefischt, das habe ich irgendwie mit 10, 11 auch sowas, habe ich das erste Mal angefangen, einen Fantasy-Roman zu schreiben. Und
ich glaube, ich habe auch während der Grundschule angefangen, das erste Mal.
It's surprisingly not as trashy as
you thought.
Ja. Also es war wirklich echt nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Und nee, also ich habe wirklich fast durchgehend auch immer irgendwie eigene Kurzgeschichten geschrieben und Fanfictions. Arbeite jetzt aktuell an eigentlich 2 größeren eigenen Projekten. Aber das eine hat gerade Vorrang. Das möchte ich jetzt fertig schreiben.
Sehr schön.
Es muss nicht gut sein. Es muss fertig sein.
Erstmal fertig werden. Und dann machen wir alles andere. Dann kommt die Kür.
Dann kann man es noch hübscher anmalen.
Apropos Kür, was machst du sonst noch, wenn du jetzt nicht gerade irgendwas fürs Nerdtum leistest, irgendwie in der Fanszene aktiv bist?
Gibt's ja, dann
sonst noch was, was du mit deiner minimalen Freizeit noch anfängst?
Also ich nörde dann natürlich und gucke Eiskunstlauf-Wettkämpfe, aber ich mache auch selber Eiskunstlaufen im Verein.
Ach, wie schön.
Cool.
Cool. Und ich tanze auch ein bisschen Modern Dance im Tanzstudio, aber das ist halt wirklich so rein, ist alles reines Hobby, Breitensport quasi aus Spaß an der Freude. Und vielleicht klappt das auch nochmal irgendwann, dass ich einen sauberen Salchion, einen sauberen Tulup springen kann.
Sehr schön. Wenn, dann werden wir das vielleicht versuchen, für Insta für euch festzuhalten. Mal gucken.
Jo, du schreibst aber auch Artikel.
Ja, stimmt, genau. Ich habe auch dann irgendwann mal mich in den Sachbereich noch outgebranched. Also ich habe sehr viel Blog geschrieben, schon zu Animex-Zeiten. Habe dann, als ich meinen Blog von Animex runterbewegt habe, ist dann ich noch eine Weile auch ein bisschen weitergeschrieben und dann wurde ich wegen meinem Blog mal angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, für Teilzeithelden zu schreiben.
Da muss man dazu sagen, die von euch, die es wissen, Teilzeithelden ist so mit eins der größeren LARP-Magazine in Deutschland.
Ist, glaube ich, auch so das Bekannteste. Ich glaube,
sogar mittlerweile das Bekannteste.
Also offiziell firmiert Teilzeithelden halt als Fantastik-Online-Magazin. Hat auch wirklich über den gesamten Fantastikbereich hinweg Inhalte. Und aber ist besonders bekannt tatsächlich für LARP und Rollenspielinhalte.
Mhm. So, und jetzt ist die Katze im Studio.
Ja.
Aber nachdem er die ganze Zeit vor der Tür rumgemaut hat.
Die Katze hat vor der Tür rumgemaut, dann haben wir gedacht, wir lassen ihn mal rein, sonst.
Ja. Sonst gibt er keine Ruhe. Ja, das heißt aber, du hast also wirklich im Prinzip widmest du deine ganze Energie und deine ganze Freizeit, was ich sehr schön finde. Mhm. Halt natürlich auch aus Eigennutz und Spaß, aber auch als kulturfördernd für Nerd und Social Culture.
Ja. Gerade auch wenn du die Katze auf den Schoß nimmst, wir können sie unseren Hörern leider nicht zeigen.
Nee, ist leider, er miaut nochmal ins Mikrofon.
Aber ja, aber er wird jetzt nicht miauen, weil er ist jetzt hier. Jetzt geht's ihm gut. Ja. Jetzt braucht er nicht mehr zu miauen.
Nein, Katzen miauen so, ja auch.
Genau, gibt's in Bezug auf Fandom generell noch irgendwas, was du erzählen
was
möchtest?
Was ist dein Lieblingsfandom? Hast du eins?
Nee, es ist so schwer zu hierarchisieren.
Dann zähl einfach mal die auf, die.
Sag mal deine Top 5.
Oder Top 10.
Das dauert zu lange.
Nö.
Oh Gott. Aktive Fandoms. The Dragon Prince. Fire Emblem. Three Houses.
Mhm.
Ja, danke, Katze. Er stupst sehr intensiv in mein Bein. Oh. Ist okay. Ich kenne das.
Headnut. Du hast ja selber Tiere.
Oh Gott. Ich muss ja gerade echt so ein bisschen sortieren. Also ich habe eine ganze Weile lang sehr aktiv Harry Potter Fandom auch mitgemacht. Ist aktuell aber einfach aus diversen Gründen einfach in den Hintergrund gerückt.
Ich glaube, jetzt haben wir sehr erwischt mit der Frage.
Da müsste ich mich echt irgendwie 5 Minuten sortieren, weil irgendwie, wenn ich jetzt nur eine Sachen, gut, an denen ich partizipiert habe, runterratte, dann wird's lang.
Ja.
Auch irgendwie, ja.
Gut, du kannst ja nebenbei noch ein bisschen überlegen, aber eine andere Sache wird mich nämlich auch noch sehr interessieren. Hast oder hattest du auch Berührungspunkte mit der queeren Szene?
Ja.
Genau, aber gute Frage, danke. Ich habe es schon völlig vergessen, weil ich so gebannt zugehört habe.
Ja, also ich bin selber bisexuell.
Du bist selber queer.
Ja. Und ich bin zudem kinky, also Teil der BDSM-Szene. Und ich bin auch aromantisch. Aber halt nicht asexuell.
Nee, das sondern, ist
ja ein
Unterschied.
Eben nur aro. Nicht in Kombination mit Asexualität. Und da habe ich natürlich auch so meine eigene Nische mir auch so ein bisschen, auch viel im Fandom im Endeffekt gesucht. Und gerade auch im Fandom einfach auch Charaktere gefunden, zu denen ich da irgendwie connecte. Und fühlte mich da auch in vielen Sachen auch einfach in der Szene mal sehr zu Hause.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja den Podcast damals gegründet aus der Intention heraus, um A, zu zeigen, aber auch zu beweisen, dass die Fandom-Szene und die queere Szene gar nicht so weit voneinander entfernt sind,
ja,
wie sie glauben. Ob in guten wie auch in schlechten Sachen. Also sei es in guten Sachen wie Zusammenhalt, Toleranz, Weltoffenheit, aber halt auch in schlechten Sachen wie Mobbing, Bodyshaming, auch eine Art von Intoleranz oder Ausgrenzung, was halt leider Gottes auch in diesen Szenen öfter zu finden ist, wenn man seine eigenen Leute noch mehr platt macht, als die Welt von außen.
Jetzt bräuchten wir ein Video.
Wieso? Der Kater ist so süß.
Der Kater hat sich jetzt in meinem Arm
zusammengerollt und lässt sich jetzt hier von allen streicheln und ist happy.
Ja. Und schnurrt.
Wir posten ein Bild von,
wir posten ein Bild auf
Instagram von unserem Kater.
Ja, der Podcast-Kater.
Der Podcast-Kater.
Die Podkatze. Die Podkatze.
Die Podkatze, genau.
Plätzchen.
So. Ja, wir hatten schon überlegt, wir benennen die Katze um mit Plätzchen.
Plätzchen. Plätzchen hat jetzt ein Plätzchen.
Ja.
So. Genau, wo waren wir denn noch? Aber das heißt, würdest du diesen Denkansatz auch unterschreiben?
Ja, also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass die Szene einfach wirklich sehr queer offen ist, da oft viel mehr Raum und Möglichkeit gegeben wird, über queere Themen zu reden, dass die Leute auch queeren Themen gegenüber so viel offener sind als irgendwie sonst. Ich sehe halt gerade auch den krassen Unterschied zu meinem gesamten beruflichen Umfeld, in dem einfach das, die queere Themen so vollständig unbekannt auch oft sind.
Ja.
Also Leute sind da auf einem Diskussionsniveau, auf dem ich irgendwie seit 2005 nicht mehr bin.
Wenn man das Gefühl hat, die haben irgendwie seit 2005 hinterm Mond gelebt.
Ja, also irgendwie, und ich denke mir dann, 2005 war ich noch ein Teenager habe halt irgendwie, ja, mich halt mit Themen, die irgendwie aktuell waren, da mal auseinandergesetzt und finde halt irgendwie schon teilweise krass, wie wenig von diesem ganzen Themenkomplex irgendwie Cis-Normies mitbekommen oft.
Tja.
Cis-Normies.
Da haben wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Aber schön, dass du uns da jetzt unterstützt, was die Aufklärungsarbeit angeht.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Was sind denn so Dinge, über die du wahnsinnig gerne bei Queer und Nerdy reden würdest?
Über schwule Charaktere.
Über schwule Charaktere, ja, kann man machen, das ist kein Problem. Das ist bestimmt kein Thema, das lässt sich einrichten.
Nee, das ist einfach irgendwie, das ist tatsächlich so schon ganz lange so meine Comfort Fiction. Ist einfach ganz, ganz stark, wirklich dieser ganze Gay Romance, Boys Love Sektor. Da bin ich halt echt auch so, keine Ahnung, mit 14 rein und seitdem nicht mehr raus und fühle mich da sehr wohl. Und seitdem geier ich auch irgendwie einen Roman drauf, dass da irgendwo ein schwules Pärchen
das einfach mehr Diversity sein darf.
Schwule Charaktere? Oder wünschst du dir auch mehr lesbische Charaktere?
Ich finde die Lesben immer okay, aber mein Blick schweift dann wieder automatisch zu dem Gay-Couple. Und bin so, oh, schöne Jungs, die miteinander rumknutschen. Double the fun for me.
Nee, ist auch in Ordnung. Ich meine, klar muss man immer gucken, dass man die...
Ich freue mich immer sehr für die lesbischen Charaktere, dass sie glücklich sind. Und bin dann so, okay, und kann ich jetzt auch noch die Schwulen beim Glücklichsein näher sehen?
Dann ist deine Welt perfekt.
Ja.
Okay, cool. Was gibt's sonst noch Themen, wo du sagst, das ist dir wichtig, dass man da drüber spricht? Wir sprechen jetzt nicht, klar sprechen wir, hören wir gerne über unsere
Lieblings-Fandoms,
Lieblings-Fandoms und auch Lieblings, sag ich mal, Kings, aber es gibt natürlich auch Themen, wo man sagt, die sind vielleicht ein bisschen schwieriger oder auch nicht so schön zu besprechen.
Ich bin halt inzwischen relativ links.
Ja.
Das heißt, ich habe mich auch wirklich viel mit Kapitalismuskritik auseinandergesetzt, auch viel jetzt den Debattenstand mir quasi mal angelesen, was auch den ganzen Themenkomplex rund um Rassismus angeht. Ja, gerade auch wirklich Einkommensgerechtigkeitsthemen, die halt wirklich auch mit dem ganzen Kapitalismuskomplex verwoben sind, aber teilweise auch mit dem Rassismuskomplex verwoben sind und solche Sachen. Da habe ich mich viel mit beschäftigt und halt auch schon ganz lange mit feministischen Themen.
Okay, finde ich gut.
Und in dem ganzen feministischen Bereich spielt eben auch diese ganze Intersektionalität halt mit rein.
Ja.
Da kommst du dann eben einerseits in Genderfragen, die dann eben auch quasi dieses binäre Gendersystem natürlich hinterfragen müssen. Ja. Und du kommst natürlich dann auch in die Mehrfachdiskriminierungen, die dann eben oftmals... Das Gender Pay Gap ist ja wirklich auch quasi ein feministisches Kernthema, ja. Aber du kommst natürlich auch in die Mehrfachdiskriminierungen, wo es dann eben auch in den Rassismus reingeht. Ja. Andere Themen, die halt mit dieser Intersektionalität halt eben auch zu tun haben.
Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass man links ist, weil man Antirassist und Antifaschist ist und Feminist. Ich denke eigentlich, es sollte selbstverständlich sein, dass man sich dafür einsetzt, dass eben alle Menschen die gleichen Rechte haben und die gleichen Privilegien haben, ganz, völlig unabhängig von Geschlecht, ja. Hautfarbe und irgendwas anderem. Das ist für mich nicht links, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Ja, aber
das ist so ein schönes Schlusswort.
Ja, meine Erfahrung ist, dass es leider eben aktuell keine Selbstverständlichkeit ja. ist. Und für mich ist allerdings auch die Sache da nicht unbedingt, dass das so richtig konstitutiv fürs Linksein ist, diese Gleichberechtigungswerte hochzuhalten, sondern gerade auch die Intention dessen, dass man schon darauf hinarbeitet, dass das System sich ändert. Dass dieser progressive Gedanke, das ist eigentlich das, was links treibend ist, weil wenn du siehst den linken Aspekt versus den konservativen Aspekt. Der konservative ist, es ist gut genug, wie es ist.
Status quo aufrechterhalten.
Wir erhalten den Status quo aufrecht. Und für mich ist die linke Sicht halt im Endeffekt, der Status quo ist nicht gut genug. Wir können besser.
Ja,
deswegen sollten wir besser machen.
Der liberale Weg ist halt, es ist immer Luft nach oben da. Ja.
Ja, ich habe damit wollte damit auch nicht sagen, es ist gut so, wie es ist. Im Gegenteil, ich meinte eigentlich eher dafür zu streben, dass es besser wird. Das sehe ich ja selbstverständlich an.
Ja, glaube ich, es widerspricht halt, also das ist halt so unterschiedliche Aspekte des menschlichen Daseins, glaube ich, die auch in allen von uns irgendwie inne sind, dass wir halt irgendwie schon unseren Status quo uns auch mal ausruhen wollen auf dem.
Ja.
Aber gleichzeitig eben auch diesen Aspekt haben, dass wir natürlich irgendwie auch auf eine Veränderung angewiesen sind, damit etwas weitergeht.
Mhm.
Und dem, was du dann, je nachdem, auf was du dich dann mehr fokussierst, glaube ich, dann einfach auch diese Tendenz innerhalb der eigentlichen Persönlichkeit, die sich dann eben auch weiterträgt in Interessensgebiete und dann natürlich auch eine politische Ausprägung.
Ja.
Mhm.
Sehr schön.
Okay.
Ja, toll. Jetzt haben wir ja einen richtigen Ausblick gegeben. Einerseits, wer ist das und was?
Was macht sie hier?
Was macht sie hier und was machen wir vielleicht noch in Zukunft?
Mhm. So, also möchtest du unseren Hörern irgendein schönes Schlusswort mitgeben?
Oh Gott.
Wieso? Sie ist ja jetzt noch öfter hier.
Ja.
Runter von meinem Rasen.
Oder Scarlett, möchtest du ein schönes Schlusswort mitgeben?
Nö.
Also, ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Und ich freue mich definitiv auf alles, was kommen wird,
ja.
Auf Queerness in Medien, auf andere Themen, Podcasts, auf wilde Gespräche,
wilde im
Zweifel auch mal Streit über Kapitalismus.
Oh ja, ganz, ganz
viel. Ja, diskutieren tun wir hier auch sehr gerne.
Ja, auf jeden Fall. Aber bis jetzt haben wir es noch geschafft, es bei einer sachlichen Diskussionskultur zu belassen.
Ja.
Aber das macht ja nichts. Es kann auch gerne mal heiß hergehen, solange der Respekt einfach gewahrt bleibt.
Genau.
Jo, ne Katze? Ja, siehst du auch so.
Ja, Katze ist eher konservativ. Die möchte den Status quo beibehalten.
Ja, ja.
Katze
möchte auf dem Arm lieben und gestreichelt werden.
Gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Katzen streicheln und wir sehen uns in zwei Wochen. Ja, genau. Nein, also doch, in zwei Wochen.
Doch, in zwei Wochen. Wir machen ja jetzt wieder regelmäßig.
Queeren, genau. Winterpause ist vorbei.
Yay!
Queerness in Medien Cartoon Series.
Yay!
Sehr schön. Wir reden über Voltron und Shira und
The Dragon Prince!
Und Steven Universe und noch viele. Also,
bis zum nächsten Mal.
Bye bye. Tschüss.